Politik und Kommunikation. Der Podcast.
Wenn Ihnen in Hamburg jemand sagt, Sie sind vom Milieu, dann ist das eine Beleidigung oder zumindest eine Beschreibung. Milieu ist aber überhaupt ein Begriff, der gesellschaftliche Gruppen zusammenfasst. Mein Name ist Konrad Göke, ich bin Chefredakteur des Magazins Politik und Kommunikation und ich sitze hier in unserer Podcast-Box auf dem Kommunikationskongress mit Dr. Silke Borgstedt. Sie ist Geschäftsführerin des Sinus-Instituts und Milieuforscherin. Frau Borgstedt, wie viele Fragen müssten Sie mir denn stellen, um herauszufinden, welchem Milieu ich angehörig bin?
29.
29.
Also, es gibt in der Tat ein Indikatorinstrument, was wir für quantitative Breitenerhebungen nutzen. Das heißt also, da wird ein bestimmtes Set von Fragen beantwortet und nach einem Algorithmus wird dann entsprechend eine Fallkennung zugewiesen. Das ist aber nicht die eigentliche Milieuforschung, denn das Herz der Milieuforschung schlägt qualitativ. Das heißt, auch wie Milieus beschrieben werden, wie Einstellungen vermessen werden, das startet zunächst ganz ethnografisch. Wir gehen zu ganz unterschiedlichen Menschen nach Hause, wir führen sehr lange Gespräche, wir versuchen etwas herauszufinden über ihre Lebensziele, wie sie denken, aber vor allen Dingen auch, warum sie denken. Was sind so die Treiber für ihr Handeln, was sind Barrieren bei bestimmten Themen? Und für quantitative Untersuchungen können wir das dann eben auch entsprechend kennzeichnen und können dann eben also in Marktmediastudien oder in Repräsentativbefragungen Milieus ausweisen. Das heißt, jeder Fall wird dann einem Milieu zugeordnet. Vielleicht noch ganz kurz dazu, was man ausweist, ist natürlich das dominante Milieu, denn wir sind alle Mischformen. Das ist ja ein Idealmodell von Gesellschaft eigentlich, ja. Und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit hat jeder mindestens 10% Hedonismus auch in sich drin, etc. Also das heißt, wir sind alle Mischformen und genau, man hat aber so ein Wertezentrum eigentlich, ja.
Was sind denn so die zahlenmäßig am weitesten verbreiteten Milieus, wo jetzt vielleicht jeder Podcast-Hörer sagen würde, okay, da kenne ich jetzt irgendeine Person, die einem dieser Milieus wahrscheinlich angehört?
Die sind schon relativ gleich groß. Besonders groß sind natürlich die Milieus der Mitte, also die sozioökonomische Mitte bezeichnen wir häufig. Es gibt eine Mitte, eine sozioökonomische Mitte sozusagen, ne, die Mittelschicht. Aber was wir in der Milieuforschung dann als Mitte bezeichnen, ist tatsächlich das Selbstverständnis als Normalbürger. Ja, jahrzehntelang sozusagen der Otto-Normalverbraucher, wenn man so will, die von sich auch so das Gefühl haben, ja, wir sind eigentlich so die Normalos. Ja, wir sind modern, wir machen Veränderungen mit, aber wir wollen es vor allen Dingen harmonisch, sicher, beständig und in der Tat hat sich dort etwas verändert. Also wir haben ja jahrelang eine bürgerliche Mitte ausgewiesen, ja, auf die sich ja auch sehr stark die Parteien konzentriert haben. Die bürgerliche Mitte ist das Zentrum der großen Volksparteien, muss man sagen. Da wurde überwiegend CDU und SPD gewählt und die gesellschaftliche Veränderung läuft tatsächlich durch oder in dieser bürgerlichen Mitte, das heißt, die ist so ein bisschen gesprengt im Moment in so einen nostalgischen Teil, der alles so ein bisschen beisammenhalten will, ja, und dem das überhaupt nicht schmeckt, wie sich das Land gerade entwickelt, und auf der anderen Seite einer moderneren Mitte, ja, die aber so ein bisschen übersehen wird, die im Moment das Gefühl hat, ja, es kann vorangehen, aber es ist schon sehr dysfunktional in meinem Alltag. Vieles ist schwergängig. Es geht nicht voran mit bestimmten Dingen, die vielleicht auch gut fänden. Von E-Mobilität bis mehr Naturschutz oder whatever. Eine gelingende Industrietransformation. Aber sie haben das Gefühl, das funktioniert nicht.
Kann man denn sagen, dass diese Mitte-Milieus gemeinsam vielleicht das oder das konstituieren, was man so die Mehrheitsgesellschaft nennt? Oder können Sie mit dem Begriff Mehrheitsgesellschaft nicht so viel anfangen?
Ja, Mehrheitsgesellschaft ist ein bisschen schwierig, weil wir tatsächlich ein Stück weit so eine Spaltung herbeireden, indem wir immer sagen, die sind dafür und die sind dagegen. Ja, und das sehen wir ja auch in allen Darstellungen. Ich meine, wir werden als erhebendes Institut natürlich auch gefragt, wie viel Prozent werden dann wohl zustimmen bei Aussage XY und wie viele nicht? Aber diese Mittelwerte, die helfen uns ja nicht so wirklich weiter. Wir müssen tatsächlich gucken, wie eine Verteilung ist, ja, und wie stark Ränder ausgeprägt sind und wo ist eigentlich der Median und so weiter, ja. Also das heißt, Mehrheitsgesellschaft ist schwierig, aber was wichtig ist, mit den Mittelmilieus werden Kipppunkte erreicht in jede Richtung. Ja, wenn man so eine moderne Mitte erreicht und mitnimmt für zum Beispiel Transformation in verschiedenen Bereichen, dann strahlt das weit in andere Milieus rein. Die nehmen die traditionelleren Gruppen mit, die Veto-Player ziehen die ein bisschen positiv mit ein, etc. Und wenn man die aber verliert, dann...
Veto-Player sind?
Also Veto-Player wären zum Beispiel, wenn man jetzt an... Also ich bin jetzt gerade ein bisschen in diesem Themenfeld sozial-ökologische Transformation. Da kann man ja auch andere Themen, Digitalisierung nehmen etc. Aber wenn man mal bei diesem Thema Dekarbonisierung bleibt, haben wir eben so neben der modernen Mitte auch ein stark konsumhedonistisches Milieu, die eben sehr stark gegenwartsorientiert sind, so nach dem Motto, wie die Welt in 100 Jahren aussieht, ist mir eigentlich egal, ich will jetzt Spaß haben, ich will mir auch den Spaß nicht verderben lassen und im Moment gibt's mir zu viele, die mir den Spaß verderben sollen, ich soll weniger Auto fahren, ich soll dies, ich soll das und so weiter und da mache ich mal mein Veto, wenn die immer schon, ne, das sind auch Akteure, die zum Beispiel sagen, uns wird vieles verboten und ich will aber so weitermachen. Und eben diese moderne Mitte kann die so ein bisschen mitnehmen und sagen, ey, guck mal hier, so könnte man doch auch leben und so ist doch auch ganz nett und so weiter. Wir haben enorme Ausstrahleffekte und werden aber meines Erachtens in der Öffentlichkeit nicht gut adressiert und ein Stück weit übersehen, weil wir häufig noch, also jetzt gerade auch, wir sprechen ja auch hier über Politik und Kommunikation, weil so ein bisschen das Problem ist, glaube ich, dass viele Parteien noch denken, wir haben so eine bürgerliche Mitte und die ist uns irgendwie entglitten. Aber dieser modernisierte Teil der Mitte, der ist gar nicht im Fokus, dass es da Leute gibt, die wollen.
Und der wird gar nicht gesehen.
Wird nicht so adressiert zumindest. Ja, dieser moderne Teil der Mitte, alle sagen, ach Gott, und die bürgerliche Mitte und die will jetzt nicht mehr so richtig und fühlt sich durch populistische Parteien oder Akteure angezogen etc. Die erreichen wir nicht, aber das ist eben nur ein Teil, ja, der Mitte.
Wir sind jetzt kurz nach den Wahlen in Thüringen und Sachsen. Brandenburg wählt, glaube ich, in 4-5 Tagen. Wenn wir muss ich noch mal gucken. Ich glaube kommende Woche wählt Brandenburg am 20. glaube ich. Haben Sie das Gefühl, dass wahlentscheidende Milieus jetzt auch wirklich adressiert werden im Wahlkampf, weil sich das alle Parteien ja sehr, sehr fest vorgenommen haben? Oder gibt es da wirklich noch mehr Milieus wie dieses übersehene Mitte-Milieu, die sich vielleicht nicht so auf die Hinterbeine stellen, nicht so laut sind, aber am Ende eigentlich für die Politik mindestens genauso wichtig?
Na, die Parteien sprechen schon unterschiedliche Milieus an und eben diese nostalgische Mitte fühlt sich ja sozusagen von der etablierten Politik, wie sie das immer nennt, nicht gesehen. Ja, da sind ja die massiven Vertrauensverluste übrigens regional betrachtet, auch überall dort, wo keine funktionierenden Lokalzeitungen mehr zu finden sind. Da sind ganz andere Prozesse der Meinungsbildung aktiv und es haben halt einzelne Parteien geschafft, diese Gruppen anzusprechen und zwar gar nicht mit einem Programm unbedingt, sondern einfach mit dem, wir sehen euch. Ihr könnt mal stolz sein eigentlich auf euch, aber die anderen sagen euch, ihr seid nichts wert. Also jetzt mal, ne?
Überspitzt gesprochen.
Und da braucht man dann noch nicht mal ein Programm. Da reicht schon zu sagen, hey, ihr seid eigentlich toll, ihr seid doch eigentlich die Normalbürger, die man wieder stärken muss und so weiter. Ja, aber von aktuellen Regierungsparteien fühlen sich diese Milieus gerade nicht angesprochen. Aktuell.
Sie sind ja nicht nur Milieuforscherin, sondern auch Trendforscherin. Also gucken auch, blicken in die Zukunft, wie wir die gestalten können, wie wir die auch erzählen können. Wir sprachen ja auch kurz an, dass Nachhaltigkeit ein großes Thema ist. In Ihrem Vortrag hier auf dem Kommunikationskongress sagten Sie allerdings, dass Nachhaltigkeit gar nicht so ein gutes Wort ist. Warum ist das so?
Also das ist ein Themenfeld, mit dem wir uns jetzt schon lange beschäftigt haben, eben gerade wie gelangt sowas auch in den Mainstream, ist es ja ein ganzes Stück weit, es war sehr milieuhomogen noch vor 15 Jahren ungefähr und hat das in die Mitte geschafft, ja, aber der Begriff ist sehr, sehr ambivalent geworden, also auch weil er für viele inhaltsleer ist und weil er eben so einen bestimmten Druck aus ausübt. Ne? Er hat sehr stark Anleihen von Verzicht oder mehr Geld ausgeben müssen. Na, das kennt man natürlich im Produktmarketing, wenn ich da noch nachhaltig drauf schreibe, dann so. Aber was natürlich sehr gut funktioniert ist, also es ist eine schöne Übung, die man sich eigentlich immer mal stellen kann, Nachhaltigkeitswerbung zu machen, ohne diesen Begriff zu verwenden. Und das geht ganz gut. Also es ist eben so, dass zum Beispiel eben in diesem postmateriellen Milieu kann ich Ökologie adressieren, kann ich eben diesen ganzen Themenkomplex auch machen. In der Mitte, in dieser modernen Mitte, kann ich Nachhaltigkeit auch sehr, sehr gut adressieren. Das ist alles frei von, ohne Gift. Das ist im Hausbau alles, was langlebig ist, lange hält, was energieeffizient ist, etc. Und genauso, das wäre jetzt in der Mitte die Kommunikation, und genauso kann ich aber auch sagen, bei vielleicht erfolgreichen Businessleuten in einem Performer-Milieu, da ist Nachhaltigkeit verbunden mit so Pionieraspekten. Ich bin der Erste, der die neue Smart-Home-Technologie bei mir hatte. Ich bin schon vorne dran, ich bin weiter. Da ist es eher so dieses Fortschrittsdenken, ja. Und ich glaube, so funktioniert es besser. Wir müssen sagen, was Nachhaltigkeit beinhaltet, was der Benefit für die Milieus ist. Das ist, glaube ich, immer so wichtig. Die brauchen ja keine Hülsen, die müssen ja wissen, was wird denn dadurch für mich eigentlich besser? Und das muss ich mir dabei eigentlich immer überlegen, ja.
Ich habe in der politischen Kommunikation oder auch in den Wortmeldungen aus bestimmten, ich nenne sie jetzt einfach auch Milieus, ich habe die natürlich jetzt nicht etikettiert und kann jetzt nicht genau sagen, worin das besteht oder was sie zusammenhält, aber bestimmte Gruppen gerade rechts der Mitte scheinen ja auch länderübergreifend sehr ähnliche Talking Points zu haben und sehr ähnliche Themen. Also es sind transnationale Milieus auch. Ja. Kann ich die mit einer politischen Kommunikation in Deutschland eigentlich aus diesem Block irgendwie rausbrechen und eigens adressieren? Oder ist das dann wirklich etwas, wo man sagt, da müssen sich vielleicht unterschiedliche Regierungen und Länder auch mal zusammensetzen und zu sagen, was haben wir da eigentlich?
Das finde ich eigentlich eine total interessante Idee, weil wir das auch vor einiger Zeit mal ein bisschen mit angeregt haben. Also wir nutzen dann solche ja sogenannten Metamilieus, das heißt, dass wir länderübergreifend diese verschiedenen Einstellungen beschreiben, und in der Tat haben dann Menschen, die zum Beispiel postmateriell denken, in verschiedenen europäischen Ländern viel mehr gemein als die Menschen innerhalb eines Landes natürlich. Ja, das sieht man eben, dass diese Landesunterschiede dann da ganz anders einzahlen als eben die Milieus. Und daraus kann man das eben auch gut ableiten, dass man das eigentlich auch mal ein bisschen transnational denken könnte. Oder wie wird das in anderen Ländern gelöst? Also wir hatten so eine 19-Länder-Studie für die Friedrich-Ebert-Stiftung. Da ging es um Einstellungen zu sozial-ökologischen Transformationen. Und das war genau das Thema, dass die halt wirklich, je nachdem, welchem Milieu sie angehörten, in den Ländern unterschiedlich tickten. Ja? Und dass überall alle das gleiche Problem haben. Ein Mainstream, der eben sagt, Moment, es geht uns entweder zu schnell, oder was ist mit meinen Wohlstandsversprechen, die mir einfach sehr wichtig sind. Viele aber konkrete Herausforderungen sind natürlich andere. In Deutschland haben wir viel stärkeres Infrastrukturthema und hängende Digitalisierung. Das muss man dann länderspezifisch lösen. Aber eigentlich könnte man die Gruppen, dann hätte man auch ein bisschen mehr Power, sozusagen, könnte die Gruppen ein bisschen länderübergreifender ansprechen. Oder vielleicht haben ja auch andere Länder schon ein bisschen was gelöst und haben ihre Mitte wieder erfolgreich nach vorne gebracht, ja. Das fehlt in Deutschland tatsächlich gerade vielen, also konkrete Zukunftsbilder. Ja, wird so vage was vorgezeichnet, was das sein könnte, aber das können die Leute alleine irgendwie nicht ausmalen gerade.
Ganz kurze Zwischenbemerkung, falls Sie zu Hause jetzt irgendein Rattern ab und zu hören, das ist unser Glücksrad, damit strapazieren die Besucher unseres Kongresses ihr Glück und können auch etwas gewinnen. Ich weiß nicht, ob man es hört, wir hören es auf jeden Fall, aber uns schmeißt es auf jeden Fall nicht raus. Ich würde gerne nochmal über Lagerfeuer sprechen. Ich habe jetzt ein Interview gemacht mit Corbinian Frenzel und Jula Reuschenbach, die ja ein Buch über defekte Debatten geschrieben haben, und die diagnostizierten etwas, was irgendwie auch, glaube ich, schon länger in der Debatte gesagt wird, dass sowas wie Lagerfeuereffekte, wo die Leute zusammenkommen und sich auch begegnen, fehlen. Sie haben das in Ihrem Vortrag zwischenmenschliche Räume genannt. Ist das schon etwas länger abhanden gekommen oder ist das ein neues Phänomen? Und was sind so Bereiche, wie man sowas vielleicht auch angehen und beheben kann? Wie kriegt man Leute dann doch wieder mehr in die Begegnung rein?
Das beobachten wir schon etwas länger. Das hat natürlich auch sehr stark mit der zunehmenden Virtualisierung von Begegnungen zu tun, die ja durchaus natürlich alle Vorzüge hat, die sie da eben haben kann, von Vereinbarkeit bis auf dem Land wohnen und so weiter. Aber sie verhindert doch, dass lokale Begegnungen vor Ort in der Intensität stattfinden, wie sie stattfinden müssten. Zudem natürlich auch so eine Segregation, ne, mit Wegzug, Zuzug und so weiter. Also es krankt tatsächlich ein Stück weit daran, auch gerade in der Mitte, die eigentlich bis vor 10 Jahren auch sehr vor Ort engagiert war. Ja, die sind einfach in Vereinen aktiv gewesen, in der Flüchtlingshilfe etc. und finden bestimmte Orte nicht so wieder. Und man kann zwar sagen, ist doch total banal mit dem mit der Selbstkasse oder mit dem, bei uns in Niedersachsen gibt's solche automatischen Tante-Emma-Läden und so weiter, damit man auch in bestimmten Regionen noch was erwerben kann. Ich meine, das ist ja auch ganz schön, ist ja auch super praktisch. Aber es ist halt doch nicht der rollende Bäckerwagen, der vorher vorbeikam oder eben, ja, bestimmte andere Infrastrukturorte, Jugendzentren, die fehlen und so weiter. Und eben, ich glaube, es braucht diese normalen Orte. Das hatte ich ja auch in meinem Vortrag benannt. Diese, was glaube ich ansonsten dritte Orte oder so heißt, also irgendwas, was so neu geschaffen wird und nur dazu dient, bestimmte politische Entscheidungen jetzt voranzutreiben oder so, erzeugt eher Reaktanz im Moment, wenn diese Basis nicht stimmt.
Können denn solche Vorschläge wie zum Beispiel ein gesellschaftspolitisches Jahr, gesellschaftspolitisches Engagement verpflichtend oder eben auch die Wiedereinführung der Wehrpflicht in dieser Hinsicht etwas bewirken oder sind das Vorschläge, die in eine falsche Richtung gehen?
Ja, also im Idealfall ist das sicherlich so gedacht, dass eben dadurch, das ist ja ein Argument, tatsächlich solche Milieuüberschneidungsräume entstehen, ja, dass dann jemand, der ansonsten direkt abhauen würde zum Studium oder so, eben doch mal lokal vor Ort etwas macht. Ich glaube, das Schwierige ist die Vermischung. Also ist das jetzt ein Ersatz für Wehrdienst oder ist es einfach ein Gesellschaftsjahr, was uns zueinander bringt? Dann sollte es aber eigentlich für alle sein. Also dann, wann auch immer, ja, dann gibt's so einen Jahresgutschein für alle. Aber dann, warum sollten das dann nicht auch Ältere machen? Also wenn es darum geht, ja, es ist natürlich was anderes, wenn es den Wehrdienst ersetzt, dann betrifft es aber auch nur eine Kohorte, die aus meiner Sicht eh schon ganz schön unter Druck ist. Und die haben, glaube ich, also diese Kohorte der meinetwegen 18- bis 20-Jährigen, die haben, glaube ich, weniger das Problem zu sehen, was eigentlich gerade los ist. Ja, oder also sagen wir so, ich fände es etwas eng geführt. Ja, es ist natürlich eine charmante Idee als ein Gesellschaftsjahr. Jeder, ich würde es auch gar nicht muss, sondern jeder darf jetzt mal ein Jahr raus aus dem, was er tut, ja, und kann das machen, ob er nun 20 ist oder 45 ist. Am besten nicht alle gleichzeitig, dann kann das sicherlich einen Effekt haben. Das fände ich jetzt eigentlich, aber das ist ja nur eine persönliche Meinung. Das wäre, glaube ich, ganz schön. Ich finde es schwierig als verpflichtenden Ersatzdienst. Ja.
Wenn wir uns jetzt angucken, wie das Wahljahr gelaufen ist mit der US-Wahl, die ja noch nicht vorbei ist, aber auch mit den Wahlen im Osten Deutschlands, dann auch im Hinblick auf die Bundestagswahl im kommenden Jahr und dann aus Ihrer Perspektive auch als Wissenschaftlerin noch mit den Ergebnissen aus Ihrer Forschung, was wären Sachen, die Sie denjenigen, die den Wahlkampf im kommenden Jahr für die Bundestagswahl planen, zurufen würden, was Sie auf keinen Fall vergessen sollten?
Das ist natürlich jetzt eine sehr große Frage. Also ich glaube,
ich erwarte eine große Antwort.
Ja. Also ich glaube, dass es wichtig wäre, Themen, die den Menschen unter den Nägeln brennen, auch wirklich zu adressieren. Und zwar eben im dem eine Richtung zu geben. Also nicht dieses ewige, ja, dieses dichotome Migration, ja, nein, sondern was genau sind die Challenges und wie kann man sich dem annähern? Oder auch mal ein Sicherheitsbedürfnis durchdeklinieren. Das betrifft nämlich nicht nur ältere, traditionelle, auch junge Menschen haben, die nennen ganz oft als erstes Sicherheit. Das wünschen sie sich, Sicherheit, aber das bedeutet was anderes. Also mal verstehen, wie die Menschen jeweils Sicherheit verstehen und wie das dann vielleicht mit dem eigenen Programm gut zusammenpasst. Ja, man kann ja auch, das fände ich eigentlich auch gut, man braucht ja nicht nur man braucht eine Erneuerung zum Beispiel, so ein, vielleicht einen progressiven Sicherheitsbegriff oder etwas, was das vielleicht ein bisschen zukunftsgerichteter und nicht, wir schließen uns alle zu Hause ein und dann wird schon nichts passieren, Sicherheitsbegriff.
Sagt Dr. Silke Borgstedt, Geschäftsführerin des Sinus-Instituts. Wir werden auf jeden Fall beide schauen, was die Parteien daraus machen. Ich aus journalistischer Sicht, Sie aus wissenschaftlicher. Vielen Dank, dass Sie hier zu uns ins Podcaststudio gekommen sind.
Sehr gerne, vielen Dank.